Ich muss sagen, ich bin vor jedem wichtigen Wettkampf bin ich aufgeregt und nervös, und ich finde aber, das gehört halt einfach dazu. Und es zeigt halt ja einfach, dass es einem wichtig ist. Wenn man nicht mehr aufgeregt ist, ich glaube, dann ist es auch Zeit aufzuhören.
Einmal ist keinmal, zweimal ist Tradition und dreimal ist Brauchtum. Philipp, das ist so eine Redewendung hier bei uns im Rheinland und unser heutiger Gast, der kommt auch aus dem Rheinland und ist gemessen an diesem Spruch mit der voraussichtlich sechsten Paralympics-Teilnahme schon fast eher eine Institution.
Ja, und damit willkommen zurück, denn du hast vollkommen recht, dass das dann eigentlich schon eine Institution ist. Willkommen zurück beim Team Deutscher Paralympics Podcast, wie immer präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe. Und Dorian Aus, den habt ihr gerade gehört, und ich, Philipp Wegmann, sind für euch heute am Mikro. Und wir sprechen heute mit Handbikerin Annika Zayen-Giles. Und wir sprechen jetzt an einem Dienstagabend. Und Annika, grüß dich erstmal. Hast du heute schon trainiert? Das müssen wir einfach mal fragen.
Und wenn ja, wie viel?
Ja, hallo zusammen erstmal. Natürlich habe ich heute schon trainiert. Ich hatte zwei Einheiten bisher auf dem Bike.
Wie lang gingen die Trainingseinheiten?
Die eine Einheit war ein bisschen intensiver, 1,5 Stunden, und die andere Einheit war 2 Stunden.
Und das heißt dann eine morgens vorm Frühstück und die andere dann nach dem Feierabend, weil du arbeitest ja nebenbei auch noch, also das ist ja schon Wahnsinnspensum.
Ja, das ist schon ein großes Pensum, genau. Also die erste Einheit zwar nicht vor dem Frühstück, vor allem nicht, wenn es so intensiv ist, sondern nach dem Frühstück, aber trotzdem relativ früh. Also meistens so Start so gegen 7. Und die zweite Einheit dann, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Also in den meisten Tagen mache ich Homeoffice, und das heißt, wenn ich dann fertig gearbeitet habe, also am späten Nachmittag kann dann die zweite Einheit starten.
Für alle, die deinen Namen schon mal gehört haben, aber die jetzt gerade so die Hard Facts noch nicht so richtig präsent haben oder die wieder etwas rausgerückt sind aus dem Kopf, kommt hier nochmal dein Steckbrief.
Annika Zayen-Giles ist 38 Jahre alt, kommt gebürtig aus Bonn, lebt heute in Hennef, direkt bei Bonn, ist seit einem Reitunfall im Alter von 14 Jahren querschnittgelähmt und arbeitet neben dem Sport für das Organisationskomitee der University Games an Rhein und Ruhr 2025. Und jetzt haben wir hier einen Batzen vor uns. Größte Erfolge ist die Überschrift. Das ist ein Problem, weil es sind sehr viele. Wir kriegen eigentlich gar nicht alle unter. Wir fangen mal so mit den wichtigsten an. Erste Karriere, Rollstuhlbasketball, einmal Gold, zweimal Silber bei den Paralympics, zweimal Vize-Weltmeisterin. Sechsmal Europameisterin geworden. Nach den Paralympics 2016 dann der Wechsel in den Einzelsport, mehr oder weniger Einzelsport. Radsport ist ja auch Teamsport. Du bist zum Handbike rüber. Da bist du Paralympicsiegerin in Tokio geworden und dann auch endlich Weltmeisterin, nachdem es vorher nur Vize-Weltmeister, also in Anführungsstrichen nur Vize-Weltmeistertitel waren. Und dann natürlich auch direkt fünfmal das Ganze und dreifache Europameisterin.
Und das waren insgesamt noch längst nicht alle Erfolge, auch wenn Dorian sich hier schon den Mund fusselig geredet hat quasi. Würdest du denn sagen, dass du jetzt nach 20 Jahren Leistungssport, den du jetzt betreibst, eigentlich schon alles erlebt hast?
Ja, alles erlebt hat man nie. Aber noch eine Sache muss ich erwähnen. Ich wohne in Hennef und nicht in Bonn. Und sonst beschweren sich immer die Hennefer nämlich, weil die liegen nämlich sehr drauf, dass ich in Hennef wohne, weil Hennef ist auch wirklich sehr schön. Und ja, aber um jetzt wieder auf deine Frage zurückzukommen. Ich denke, man kann immer wieder was Neues erleben, und man kann sich auch immer noch weiter irgendwie verbessern und steigern in seinem Sport. Und das ist ja auch das Reizvolle dran.
Ist denn irgendwie, gibt es denn was, was dich auch bei diversen Wettkampfteilnahmen immer noch mal wieder überrascht oder auch überwältigt vielleicht? Oder ist so, sind die Abläufe eigentlich schon so, dass du sagst, ah ja, jetzt haben wir wieder das und jetzt haben wir das und bist eingespielt?
Also natürlich entwickelt man so seine Routinen für die Wettkämpfe. Das ist natürlich auch ja, super wichtig, irgendwie, dass man so seine Abläufe hat, dass man sein Warm-up hat, dass man weiß, ja, was man so durchgeht vor einem wichtigen Start. Aber generell sind die Wettkämpfe natürlich auch immer woanders und sind andere Umstände. Und mal irgendwie hat man mit der Hitze zu kämpfen, mal ist es irgendwie kalt. Also es warten ja immer andere Herausforderungen auf einen, und ja, also Langweilig wird es auf jeden Fall nicht. Und ich arbeite auch seit letztem Jahr mit einem neuen Trainer. Das sind natürlich dann auch nochmal wieder ganz neue Reize, die man da hat. Und insofern, also es wird definitiv nicht langweilig.
Wir haben die lange Liste deiner Erfolge und auch schon grob umrissen, dass es zwei sportliche Karrieren sozusagen waren, mit erst Rollstuhlbasketball und Handbike aufgelistet. Wenn wir jetzt Richtung Paris schauen, du bist hoffentlich dabei und hast gute Chancen dabei zu sein als Handbikerin. Bist du aufgeregt? Bist du noch aufgeregt vor so großen Wettkämpfen, die dann ja doch nochmal unter einem anderen öffentlichen Druck sind oder andere öffentliche Wahrnehmung sind als Europameisterschaften, ohne die jetzt abwerten zu wollen?
Also ich muss sagen, ich bin vor jedem wichtigen Wettkampf bin ich aufgeregt und nervös, und ich finde aber, das gehört halt einfach dazu. Und es zeigt halt ja einfach, dass es einem wichtig ist. Wenn man nicht mehr aufgeregt ist, ich glaube, dann ist es auch Zeit aufzuhören.
Hast du denn dann ein Ritual, was dich immer wieder so, ich sag mal, beruhigt oder fokussiert? Oder nimmst du es einfach in Kauf?
Nee, also ich weiß natürlich, dass es dazugehört, und dementsprechend habe ich dann so einfach meine festen Abläufe und meine Rituale, die ich halt einfach vor dem Wettkampf dann so durchgehe. Dazu gehört natürlich so mein Warm-up. Also ich fahre immer das gleiche Warm-up vor dem Rennen. Das fahre ich dann auf der Rolle, habe dabei dann Musik auch auf den Ohren, dass ich halt so ein bisschen das Umfeld irgendwie ausblende und da halt für mich bin und mich ganz auf mein Warm-up konzentrieren kann, und fokussiere mich da halt dann wirklich auf die Dinge, die ich so kontrollieren kann, gehe nochmal im Kopf so die Strecke durch, die dann da quasi zu fahren ist, gehe die wichtigen Stellen der Strecke durch, also wenn da irgendwie entsprechend Anstiege sind oder ja, schwierige Kurven, und ja, auch quasi bevor ich mein Warm-up mache, gehe ich dann halt nochmal so eine ganze Liste an Dingen durch. Also, dass halt die Startnummern irgendwie an den richtigen Stellen dann schon kleben, dass genug Luft in den Reifen ist und all solche Dinge, die man dann halt kontrollieren kann, sodass man dann halt ja sich einfach da gut ablenkt und gut beschäftigt ist.
Ja, also so ein bisschen Sicherheit holen über die wirklich Basics, die einfach stimmen müssen. Aber was wir natürlich jetzt wissen wollen, welche Musik läuft dann da vorher? Also ist es auch wirklich immer die gleiche Musik?
Nee, es ist tatsächlich nicht immer die gleiche Musik. Also ich habe da dann immer irgendwie so ein paar Playlisten, und also während einer Saison ist wahrscheinlich schon eine ähnliche Playlist. Aber was jetzt irgendwie dieses Jahr dann so auf der Playlist sein wird, das weiß
Französische Klänge?
ich nicht. Na, also die französische Klänge vielleicht nicht. Aber wer weiß.
Also, wenn ihr da noch Ideen habt, könnt ihr sie uns natürlich auch gern schreiben, dann leiten wir das an Annika weiter, was denn unbedingt diese Playlist 2024 muss. 2024 hat jetzt gestartet, im Februar geht es jetzt für dich auch nach Lanzarote. Was genau steht da auf dem Plan für dich?
Also im Februar ist das erste Trainingslager in diesem Jahr für mich, und genau, also das ist natürlich besseres Wetter als hier in Deutschland. Also momentan fahre ich fast ausschließlich auf der Rolle drin, und freue mich dann natürlich, wenn ich auf Lanzarote dann auch wirklich draußen trainieren kann. Also ich meine, Radsport ist ja ein Outdoor-Sport, und wenn man jetzt die ganze Zeit Indoor trainiert, ist es natürlich nicht so ganz das, was man sich da so vorstellt.
Du hast die Rolle schon angesprochen. Was machst du auf der Rolle währenddessen? Also, du hast eben auch schon gesagt, es gibt mal intensivere und mal weniger intensive Einheiten. Bei diesen weniger intensiven Einheiten könnte ich mir vorstellen, wird es dann vielleicht auch irgendwann langweilig, wenn man auch in seinem Wohnzimmer die ganze Zeit vor die gleiche Wand fährt, sozusagen, oder vor die gleiche Wand guckt. Hast du da Beschäftigung? Guckst du Fernsehen?
Ich höre tatsächlich sehr viele Podcasts, auch euren Podcast natürlich. Und ich höre auch gerne Hörbücher. Und manchmal gucke ich irgendwie auch so Serien oder so. Das geht natürlich nur irgendwie bei langen Grundlageneinheiten. Wenn ich intensive Intervalle habe, dann muss ich mich natürlich sehr darauf konzentrieren und kann mich dann natürlich nicht da irgendwie mit anderen Dingen beschäftigen.
Ihr habt das am Anfang ja wahrscheinlich schon mitbekommen, dass Annika doch sehr trainingsfleißig ist und auch motiviert. 20 Jahre Leistungssport und die Erfolge sprechen da auch für sich. Du musstest da teilweise sogar in der Vergangenheit immer mal dann sogar gebremst werden, dass man nicht zu viel macht. Und das hat nicht nur das Trainerteam mitbekommen.
Annika ist eine sehr disziplinierte und trainingsfleißige Sportlerin. Das war beim Rollstuhlbasketball so, das ist beim Handbiken fast noch intensiver geworden. Die Umstellung der Sportart hat sie glänzend gemeistert. Eigentlich eine Bilderbuchsportlerin, was auch Ehrgeiz im positiven Sinne angeht.
Wir sind ja hier in so einer Videoschalte zusammengeschaltet. Das heißt, wir konnten schön beobachten, wie du reagierst, als du den Ton hier von Friedhelm Julius Beucher, dem Präsidenten des Deutschen Behindertensportverbands, gehört hast. Am Anfang hast du, glaube ich, noch ein bisschen gebraucht, um die Stimme zu erkennen. Und irgendwann war das Grinsen sehr, sehr breit, weil du wusstest, wer da spricht und dir die Worte offenbar sehr gut gefallen haben. Was macht das mit dir, wenn man in so hohen Tönen gelobt wird von einer auch nicht unbedeutenden Person im deutschen Parasport?
Ja, also ich kenne den Friedhelm ja schon sehr, sehr lange und habe auch eine sehr gute Beziehung zu ihm und freue mich natürlich sehr über diese lobenden Worte und das tut auch wirklich gut, so positive Worte zu hören und es ist natürlich gerade jetzt so im Winter, wie schon gesagt, irgendwie viel auf der Rolle trainieren, das ist nicht immer so einfach und da ist auch nicht die Motivation immer 100% da, also generell, natürlich bin ich sehr motiviert, aber es ist halt nicht immer so einfach. Von außen bekommt man natürlich dann irgendwie mehr so die schönen Seiten des Sports mit und die Erfolge, aber es ist, wie gesagt, nicht immer so einfach. Und dann freue ich mich umso mehr, wenn dann da so positive und aufmunternde Worte kommen.
Deswegen, da liegt die Frage jetzt natürlich für uns auf der Hand, weil ist das dann sowas, was dich dranhält? Also wie motivierst du dich dann immer wieder aufs Neue, wenn man weiß, oh ne, jetzt kommt der Winter, jetzt gucke ich wieder gegen die Wand. Klar, Team Deutschland Paralympics hat wieder einen schönen Podcast draußen, aber trotzdem wird es jetzt ein Winter auf der Rolle. Also was außer der Podcast motiviert dich da für die Sportart?
Naja, ich möchte natürlich für mich selber immer besser werden und mir macht es natürlich auch insgesamt super viel Spaß. Und wenn so die Motivation halt nicht so richtig da ist, dann denke ich schon viel über meine Konkurrentin nach und was die gerade so machen und denke mir halt, okay, die trainieren gerade hart und wenn ich das jetzt nicht mache, dann, dann wird es schwierig für mich und das motiviert mich auf jeden Fall auch.
Ich gebe es jetzt mal ganz offen zu, was mich immer motiviert, ist, dass ich Teamsport mache und dann auch mit anderen Leuten mich entsprechend zum Training treffe. Du hattest das auch viele Jahre lang, 4-mal bei den Paralympics als Rollstuhlbasketballerin, also im Team unterwegs. Jetzt die Einzelsportkarriere. Was macht mehr Spaß? Die Frage muss an dieser Stelle dann auch erlaubt sein.
Also ich finde, das kann man wirklich schwer beantworten und vor allem sehe ich halt auch den Radsport als Teamsport an. Also generell muss ich sagen, im Herzen bin ich auf jeden Fall eine Teamsportlerin und bin super gerne im Team unterwegs. Und wir haben ja zum Beispiel auch im Radsport das Team Relay, was ich super gerne fahre, also was quasi wie so eine Staffel ist. Aber auch bei den Einzeldisziplinen finde ich immer, dass es schon als Mannschaftssport irgendwie angesehen werden muss. Also für mich ist irgendwie jeder Sport in gewisser Weise ein Mannschaftssport, weil einfach zu so Erfolgen so viele Leute einfach beitragen und dass man das nie ganz alleine erreicht. Ob das jetzt halt die Trainer sind, die Physios, die Mechaniker, sind alle so wichtig und ohne die würde es halt nicht funktionieren. Und insofern, würde ich sagen, ich bin Teamsportler und Pararadsport ist auch ein Teamsport.
Und dieses Team soll auch nicht vergessen werden, was da hinter dir steht. Das war jetzt ja quasi auch ein bisschen dein Lob mit an die. Dennoch hast du gewechselt und bietet dir diese Sportart Radsport oder Handbiken natürlich ein bisschen mehr Flexibilität, anders als Mannschaftszeiten oder Trainings, wo man in der Gruppe ja zusammenkommen muss. Das war auch einer der Gründe, warum du gewechselt hast oder der Hauptgrund nach den Paralympics 2016. Wenn du jetzt mal so rückblickend das Ganze betrachtest, ist dieser Plan aufgegangen? Weil weniger Training ist es ja sicherlich nicht geworden, wenn man dich kennt oder das auch hört. Aber ist dieser Plan der Flexibilität aufgegangen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist, wie du sagst, definitiv nicht weniger Training. Aber ich kann natürlich selber für mich so ein bisschen entscheiden, wann ich die Trainingseinheiten dann halt mache. Klar, habe ich dann einen Plan und weiß, welche Trainingseinheiten ich an welchem Tag irgendwie machen muss. Aber ob ich die jetzt morgens um 7 mache oder abends um 8 oder abends um 10, das ist dann ganz bei mir. Und vor allem halt auch irgendwie an den Wochenenden hat man schon deutlich mehr Flexibilität. Weil beim Rollstuhlbasketball, wenn man quasi Bundesliga spielt und Nationalmannschaft spielt, hat man natürlich jedes Wochenende die Bundesligaspiele, den Sommer über die Nationalmannschaft. Und insofern habe ich da ja ein bisschen mehr Flexibilität.
Gab es eventuell trotzdem einen Moment, wo du den Schritt bereut hast, wo du gedacht hast, vielleicht gehst du hin und wieder mal irgendwie nach draußen und wirfst trotzdem nochmal einen Basketball auf den Korb und hast dann gedacht, ach Mensch, jetzt nochmal irgendwie mit dem Team unterwegs sein, jetzt vielleicht doch nochmal in der Kabine das Einschwören. Das sind ja so die Momente, die vielleicht hängen bleiben. Gab es da so einen Moment?
Also ich meine, generell liebe ich einfach den Sport Rollstuhlbasketball und gucke das auch einfach total gerne an und verfolge das auch gerne weiter. Aber für mich war das so ein ganz bewusster Schritt, da meine Karriere im Rollstuhlbasketball zu beenden. Und das bereue ich auch nicht. Natürlich vermisse ich so dieses Mannschaftszusammensein manchmal. Und vor allem so die Situation irgendwie kurz vor dem Wettkampf, dass irgendwie im Team schon mal was ganz Besonderes irgendwie, weil man so dann mit seiner Nervosität irgendwie nicht alleine ist, sondern alle so, ja, diese gleiche Nervosität haben und man sich da gegenseitig unterstützen kann. Und genauso auch, wenn man dann erfolgreich ist, ist es natürlich im Team nochmal was ganz Besonderes, sich da so als großes Team zusammen freuen zu können.
Bevor wir weiter mit dir sprechen, Annika, machen wir mal nochmal einen ganz kleinen Hinweis zu unserem Sponsor heute.
An dieser Stelle möchten wir uns nämlich bei der Sparkassenfinanzgruppe bedanken, die uns unterstützt seit vielen Jahren. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro. Das ist Geld für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland und natürlich auch vom Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- und auch im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
Und jetzt wollen wir nochmal über so ein paar andere Kapitel deines Lebens sprechen. Und zwar dir mal so ein kleines Stichwort hinwerfen. Sweet Home
Alabama.
Wir haben uns nicht getraut zu singen. Wir haben vorher überlegt, ob wir das irgendwie noch einbringen, haben uns aber dann, ich glaube, zu Glück dagegen entschieden. Du hast 4 Jahre in den USA gelebt und an der University of Alabama studiert und dann auch ja, mit Hilfe eines Basketballstipendiums da quasi die Zeit verbracht. Wie war das für dich da im ja, Mutterland des Basketballs?
Das war eine richtig tolle Zeit, auf die ich immer wieder gerne zurückblicke. Und ja, also ich kann es irgendwie jedem Sportler nur empfehlen, wenn man Sport und Uni unter einen Hut bringen möchte, dann ist es wirklich in den USA perfekt. Und gerade so die Sportstätten in den USA an den Unis, das ist einfach unglaublich und absolut nicht mit dem zu vergleichen, was man irgendwie hier an deutschen Unis vorfindet. Und einfach so dieses Leben als, wie sie Amerikaner sagen, Student Athlete, das ist schon einfach richtig cool. Und man hat halt einfach alles so vor Ort auf dem Campus. Also man hat dann meistens morgens richtig früh die erste Trainingseinheit, kann dann da duschen, geht von da zu den Vorlesungen, geht dann irgendwie am Nachmittag zur zweiten Einheit nochmal wieder zurück und ja, ist dann irgendwie den ganzen Tag quasi auf dem Campus, kann auch auf dem Campus wohnen, wenn man denn möchte, oder ansonsten fährt man dann halt abends zurück nach Hause und ja, also ist natürlich auch ein stressiges Leben da gewesen, einfach so ja, Uni und den Sport unter einen Hut zu bekommen, aber man hat da wirklich sehr, sehr viel Unterstützung auch von der Uni und wird dann halt auch immer gut freigestellt, wenn man dann entsprechend seine Spiele und Wettkämpfe hat.
Aber wenn du jetzt so ins Schwärmen gerätst, war das mal eine Überlegung, da zu bleiben?
Nee, also für mich war das keine Überlegung, da zu bleiben. Ich wusste halt, so fürs Studium ist es wirklich perfekt, aber dann möchte ich schon gerne zurück auch zu meiner Familie und zu meinen Freunden nach Deutschland.
Fair.
Als wir uns hier auf das Gespräch mit dir vorbereitet haben, haben wir so ein bisschen gebrainstormt und überlegt und über deine Sportart nachgedacht und sind so ein bisschen so hängen geblieben, weil Pararadsport ist ja tatsächlich da sehr interessant, weil es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt und viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Einschränkungen da mitmachen können. Es gibt Menschen, die auf einem, ich sag mal, klassischen, echten Fahrrad sitzen. Es gibt die Menschen, die auf dem Dreirad fahren. Es gibt Tandems für Menschen mit Seheinschränkungen. Es gibt dann dich, die du auch im Handbike mehr oder weniger liegst. Also da ist wirklich gefühlt für jeden was dabei. Ist das so ein Ding, was irgendwie in der Radsport-Community irgendwie auch, wo man stolz drauf ist, dass es so jeden inkludiert?
Ja, also ich finde es auf jeden Fall richtig cool, dass wir halt auch einfach innerhalb des Teams so viele verschiedene Leute mit verschiedenen Behinderungen quasi haben und ja, man da einfach auch was anderes sieht und was anderes kennenlernt und ja, also ich find's cool und ich denke auch so in der Radsportwelt, also das ist ja fast irgendwie schon so eigene, ja, nicht Disziplinen, aber schon fast eigene Sportarten, also so irgendwie Dreiradfahren mit Handbike oder so vergleichen oder das Ganze dann mit einem Tandem. Das sind ja auch unterschiedliche Geschwindigkeiten und unterschiedliche Technik und so, also es ist schon richtig spannend.
Würdest du denn vielleicht sogar wünschen, dass die Radsportarten mal gemischt werden, wenn es ums Thema Team Relay geht? Du hast eben schon mal angesprochen, da ist es ja auch Teil von der Teamsportart, aber im Moment ist es ja so, dass die Handbiker und Bikerinnen ihr Team Relay zusammen ausfahren, ne? Und dann die Personen auf dem Dreirad. Würdest du, wie fändest du das, wenn das gemischt würde?
Fände ich, glaube ich, schwierig. Ich glaube, das würde das Ganze irgendwie auch ein bisschen gefährlich machen. Also wenn man mal sich so ein Team Relay angeguckt hat, das ist eh schon sehr, sehr actionreich und ich könnte mir da jetzt nicht vorstellen, wie man das irgendwie gut und sicher mitmixen könnte. Aber generell irgendwie so eine Staffel könnte ich mir schon vorstellen, in der dann quasi so die verschiedenen Klassen einfach zum Einsatz kommen. Das gibt es ja mittlerweile auch in der Paraleichtathletik. Und könnte man sich schon mal so Gedanken zu machen. Aber das Team Relay, so wie es ist, würde ich auf jeden Fall gerne beibehalten, weil das ist richtig cool.
Was macht das denn so besonders cool für dich? Du hast da jetzt eben schon mal von geschwärmt. Also erklär doch mal, was macht da jetzt den Reiz für dich besonders aus?
Also ich denke, das ist nicht nur für mich so reizvoll, sondern das ist auch wirklich für Zuschauer richtig spannend und richtig reizvoll. Das ist halt ja so, dass pro Team sind es 3 Handbiker und jeder von den 3 Handbikern fährt quasi eine Strecke 3-mal. Das heißt, es gibt insgesamt 9 Abschnitte. Das heißt, es gibt ja sehr, sehr viele Wechsel. Es gibt dann quasi so eine Box, wo alle quasi warten, bis quasi der oder diejenige aus dem eigenen Team dann quasi vorbeigefahren kommt und dann darf man quasi losfahren, einfach weil es halt diese vielen Wechsel gibt und auch gerade in diesem Boxenbereich ja dann alle Teams sind und wenn man da irgendwie als Zuschauer auch irgendwie in der Nähe der Box ist, dann bekommt man das halt richtig mit, was da für eine Action ist, auch gerade wenn es darum geht, halt aus der Box rauszufahren, also ne, dass das halt der richtige Moment ist und wenn dann gerade halt jemand anders irgendwie aus der Box rauskommt oder gerade in die Box reinkommt, manchmal kommt es da dann leider auch irgendwie so zu kleinen Crashs. Aber generell ist es schon echt richtig, richtig spannend.
Wir machen jetzt mal so einen kleinen Bruch inhaltlich und gucken nochmal so ein bisschen zurück in das Jahr 2023. Das war für dich ein extrem wechselhaftes Jahr. Wir haben zum Beispiel von den Folgen schon gesprochen mit den Welt- und Europameistertiteln. Es war aber auch eine echte Achterbahnfahrt für dich persönlich im Privaten. Es sind zwei Personen verstorben im Sommer, die dir sehr wichtig gewesen sind. Zum einen dein Opa und zum anderen dein langjähriger Trainer Alois Gmeiner. Und wir haben uns so ein bisschen gefragt, wie gehst du, weil du wirklich direkt danach diese Welt- und Europameisterschaften dann auch hattest, wie gehst du da mit solchen Rückschlägen um? Ist da der Sport auch so ein Ventil für dich?
Ja, also es war schon extrem schwer für mich und es war auch so, dass quasi die Beerdigung vom Alois war ganz, ganz kurz vor der WM. Also ich bin quasi dann erst später zur WM angereist, um dann quasi noch auf der Beerdigung sein zu können. Und das ist mir schon extrem schwer gefallen und das ist halt auch, ja, gleich dann zwei Menschen waren, die in so kurzer Zeit dann halt gestorben sind. Es war für mich dann auch wirklich schwierig, irgendwie mich dann auf mein Training zu fokussieren. Und ich war da dann wirklich auch sehr dankbar, dass mein Trainer das halt gut geschafft hat, dann irgendwie mit mir meinen Plan dann irgendwie auch so anzupassen, dass ich da trotz Trauer irgendwie das gut schaffen konnte und dass ich dann trotzdem gut vorbereitet zur WM gefahren bin. Und ja, bei der WM, da war es für mich wirklich so in dem Straßenrennen, da hat mir vorher auch noch eine Freundin geschrieben, ja, der Alois wird auf jeden Fall von oben zugucken und irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass er auf jeden Fall da irgendwie so bei mir war und dann habe ich ja dieses Straßenrennen auch gewonnen und das war für mich wirklich so das Rennen wirklich für Alois, weil wir auch ja, also vor der WM, bevor er gestorben ist, hatten wir irgendwie drüber gesprochen, dass er meinte, dass er mir so sehr halt wünschen würde, dass ich quasi meinen WM-Titel verteidigen kann und dann habe ich das halt geschafft und das war wirklich dann halt irgendwie so der Titel, der für den Alois war.
Wie denkst du dann jetzt über Paris ohne ihn nach oder ist das mehr oder weniger mit diesem WM-Titel dann auch so etwas Abgeschlossenes?
Ja, was heißt abgeschlossen? Also der Alois hat mich einfach über so viele Jahre irgendwie als Trainer natürlich begleitet durch ja, die Höhen und Tiefen des Sportleralltags und natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo ich ihn natürlich sehr vermisse und wo ich mir halt wünschen würde, dass er irgendwie noch da wäre und insofern so ganz abgeschlossen wird es für mich nie sein. Aber natürlich bin ich auch super dankbar, dass ich mit dem Olli einfach einen ganz, ganz tollen Trainer an meiner Seite habe und der mich so gut unterstützt. Und insofern, ja, freue ich mich einfach auch auf den Weg, den ich da mit dem Olli zusammengehe.
Und nicht nur mit dem Olli, sondern auch quasi auf privater anderer Ebene hast du dich entschieden, einen Weg weiterzugehen, denn das ist dann die Achterbahnfahrt quasi, wenn man so will, wieder in die andere Richtung. Denn 2023 war für dich oder beziehungsweise für dich privat in der Liebe auch ein besonderes Jahr. Nämlich eigentlich endlich hast du und dein Mann Chris, habt ihr es geschafft zu heiraten. Eigentlich war die Hochzeit schon für 2021 angedacht, dann wegen Corona und Paralympics nochmal verschoben und dann jetzt also im letzten Jahr quasi das Jahrwort. Und du hast schon gesagt, du hast eine besondere Beziehung zu ihm und denn der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, Friedhelm Julius Beucher, der war auch da zu Gast und hat uns da nochmal was Kleines zu erzählt.
Einfach alles nur schön. Mit vielen Erinnerungen an den Sport und auch mit englischen Gags, so wie ich sie auf Hochzeiten gar nicht kannte. Ein wunderbarer Tag für die beiden. Und wir haben ihn alle sehr genossen, diesen schönen Hochzeitstag.
Dazu muss man kurz noch einstreuen, dein Mann Chris ist Engländer, deswegen hat er von diesen englischen Gags gesprochen, der Herr Beucher. Was war denn so ein typischer englischer Gag da auf der Hochzeit?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage.
Also was meint er denn da?
Ja, das frage ich mich tatsächlich auch. Da müssen wir den Friedhelm, glaube ich, nochmal fragen, was er damit meint. So ganz bin ich mir da nicht sicher, aber ich meine, ich kann ihm nur beipflichten, dass es tatsächlich ein richtig, richtig schöner Tag war.
Vielleicht ist er da irgendwie in näheres Pläuschen gekommen und hat sich irgendwie mit englischen Gästen angefreundet und dann wohl hat er da irgendwie ein paar Witze mitbekommen. Aber es gab jetzt keinen offiziellen Teil, wo irgendwie sowas Thema war.
Nee, also ich weiß jetzt nicht genau, was er damit meint. Ich meine, es kann natürlich sein, dass er die Rede vom Trauzeugen vom Chris meint. Der ist natürlich Engländer. Ansonsten hatte mein Trainer noch so einen Programmpunkt, wo es quasi so ein bisschen drum ging, Engländer und Deutsche und quasi so verschiedene Übersetzungsdinge zwischen Englisch und Deutsch, was ganz witzig war. Das könnte vielleicht das sein, was er meint.
Da wollen wir jetzt noch mal ganz kurz auch noch mal von dir vielleicht hören und erfahren, wie ihr euch denn damals so wirklich kennengelernt habt. Also es war bei den Paralympics 2012, er war als Volunteer da, also er, Chris. Wie war das so genau? Wofür war er zuständig? Wo seid ihr euch dann tatsächlich begegnet?
Genau, also der Chris war Volunteer 2012 bei den Paralympics und war quasi verantwortlich für das deutsche Rollstuhlbasketballteam der Damen. Das heißt, der war so ein bisschen ja die Schnittstelle zwischen dem Organisationskomitee und unserem Team und hat dann quasi sich immer darum gekümmert, dass wir irgendwie die richtigen Busse zum Training, zum Wettkampf etc. genommen haben und ja, so alles Organisatorische hat er sich drum gekümmert und vor allem, was halt, ich glaube, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, war, dass er immer die Tickets für quasi unsere Verwandten und Familien und so quasi immer rausgebracht hat zu den entsprechenden Leuten. Also weil die Tickets haben wir, diese Family and Friends Tickets gab es dann quasi in dem paralympischen Dorf und da dürfen natürlich ja Familie und Freunde nicht rein und dementsprechend ist der Chris dann immer mit dem Stapel an Tickets irgendwie, gab es so einen Starbucks außerhalb, da ist er immer hin und hat sich mit den ganzen Family and Friends Leuten getroffen und denen quasi die Tickets ausgeteilt, damit die zu unseren Spielen kommen konnten. Da waren wir ihm sehr, sehr dankbar für, dass er das gemacht hat.
Naja, und da ihr 2012 Gold gewonnen habt, wart ihr natürlich lange im Turnier. Und es gab genug Zeit, sich kennenzulernen und sich über den Weg zu laufen.
Ja, wobei ich tatsächlich 2012 war ich vergeben. Und Chris und ich sind dann erst 2014 zusammengekommen.
Oh, das ist nochmal ein kleiner exklusiver Nachblick quasi, Rückblick zu dieser Zeit. Weil das hätte ich mich jetzt auch gefragt, hat es dann aufgrund der Länge der Zeit gefunkt oder gab es da einen Moment, hat er vielleicht ja deine Eltern sogar mit dir zusammen schon da kennengelernt, wenn er die Tickets rausgebracht hat?
Also er hat definitiv meine Eltern dann auch schon kennengelernt, aber wir haben uns auch nur so kennengelernt, haben uns irgendwie gut verstanden. Aber das war jetzt nicht so, dass man sagen kann, dass wir irgendwie dann 2012 schon zusammengekommen sind, weil, wie gesagt, ich war da vergeben. Aber generell war das deutsche Team, waren alle sehr begeistert vom Chris. Und weil wir dann 2013 Europameisterschaft in Deutschland hatten, wurde der Chris dann halt gefragt, ob er dann quasi auch wieder 2013 für unser Team sozusagen Volunteer sein würde oder arbeiten würde, wie man es bezeichnen möchte. Und dann war der Chris 2013 bei der EM in Frankfurt auch dabei. Und genauso dann 2014, da hatten wir Weltmeisterschaft in Kanada. Und genau, da würde ich sagen, war dann so der Moment, wo wir uns dann so näher gekommen sind, wo es gefunkt hat und dann sind wir auch relativ kurz nach der WM dann zusammengekommen.
So, es wurde nachgeholfen vom ganzen Team. Das ist natürlich nochmal ein wichtiger Fakt.
So kann man es auch bezeichnen.
Ja, das war doch ein schöner Exkurs in die Liebe sozusagen und ins Kennenlernen. Das schön, dass du uns da nochmal alle Details mitgebracht hast sozusagen. Wir möchten an dieser Stelle auch einen kleinen anderen Exkurs machen. Und zwar möchten wir auf den Team Deutschland Podcast hinweisen. Das ist ja sozusagen unser Partner-Podcast, unser Pendant aus dem olympischen Bereich, der auch alle 4 Wochen erscheint im Wechsel mit uns. Und da sind in der aktuellen Folge gleich zwei Gäste zu Gast, und zwar zwei Volleyballer. Lukas Kamper, der war 2012 auch bei den Olympischen Spielen dabei, und Anton Brehme. Und die beiden haben im Oktober letzten Jahres etwas überraschend, aber sehr sensationell die Qualifikation für Paris klargemacht.
Und davon erzählen sie unter anderem natürlich ausführlich. Dann geht es noch um Teamchemie und sie verraten, wie sie von der Basketballnationalmannschaft inspiriert wurden. Und Lukas Kamper, gerade weil er schon mal dabei war, hat natürlich noch die ein oder andere Anekdote für den Olympia-Rookie Brehme und dann auch für uns alle dabei.
Vielleicht muss man aber so wirklich so ein bisschen sich darum kümmern, dieses Feuer wieder zu entfachen. Wobei ich glaube, wenn man dann in Paris ist und das im wahrsten Sinne des Wortes angezündet wird, dann brennt man selber automatisch.
Also hoffentlich nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern eher von der Motivation her. Deswegen viel Spaß da beim Hören. Klickt da gerne mal rein, findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen der Team Deutschland Podcast. Das vielleicht nochmal als Anknüpfung. Annika, wie ist das bei dir? Ist bei dir spätestens, wenn du bei den Spielen Flamme und Co. siehst, bist du selbst am Lodern?
Ja klar, also Olympia und Paralympics ist natürlich immer was ganz Besonderes. Und ja, irgendwie, wenn dann die Eröffnungsfeier oder so ist, dann ist man so richtig in Stimmung.
Apropos,
wir brauchen dich jetzt in bester Stimmung, auf jeden Fall auch für unsere kleine Kategorie, die wir natürlich abschließend noch haben. Als fleißige Hörerin und dieses Podcast weißt du jetzt natürlich so ein bisschen, was auf dich zukommt. Keine große Vorrede, wir haben einen Halbsatz und du hast die zweite Hälfte vom Satz. Und Philipp, leg los.
Wenn wir Paris 2024 sagen, dann denkst du?
Dann denke ich an Olympische und Paralympische Spiele mit vielen begeisterten Zuschauern, weil natürlich bei den letzten Paralympics in Tokio keine Zuschauer dabei sein konnten.
Und diesmal steht Chris draußen und bekommt die Family and Friends Tickets.
Ja. Wobei man halt im Pararadsport ist ja das Coole, dass man gar keine Tickets kaufen muss, weil man sich da einfach quasi an die Straße stellen kann.
Das stimmt, ja. Zweiter Satz. Wenn du im Parasport eine Sache ändern könntest, wäre das?
Ich würde im Pararadsport auf jeden Fall so die Berichterstattung und auch die Aufmerksamkeit für den Parasport ändern. Es ist bei so vielen Leuten einfach noch nicht angekommen, wie professionell und toll der Parasport ist. Und das würde ich gerne noch bekannter machen, wie auch einfach, wie tolle Athleten es im Parasport gibt, die einfach super professionell trainieren, und das ist vielen einfach gar nicht bewusst, und oft sieht man halt einfach den Parasport dann nur alle 4 Jahre bei den Paralympics.
Ich mache mal direkt mit dem dritten Satz, der den meisten Menschen hier im Podcast am schwierigsten fällt. Dein geheimes Talent abseits des Sports ist...
Oh, mein geheimes Talent. Das ist eine...
Also hast du zum Glück doch nicht mitgeschrieben, bei den letzten, wenn du mal mitgehört hast.
Nee, ich hab nicht mitgeschrieben, und das fällt mir natürlich auch schwer. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall so in dem künstlerischen Bereich, also... So alles, was irgendwie mit Malen, Zeichnen, Basteln zu tun hat, da würde ich gerne mehr Zeit mit verbringen, weil ich denke, dass ich da auch ganz gut drin bin. Aber das ist, ich würde mal sagen, es ist relativ geheim, weil ich einfach nicht so viel Zeit dafür habe. Und ist aber schon so, dass bei meinen Eltern zu Hause hängen zum Beispiel so einige Bilder von mir, die ich gemalt habe an den Wänden, so mit Acrylfarbe und so. Also, ja.
Das hätte mich jetzt ehrlicherweise auch schockiert, wenn du dafür noch viel Zeit hättest. Also dann hätte ich komplett an meinem Zeitmanagement gezweifelt.
Also ich weiß tatsächlich nicht, wann ich irgendwie das letzte Mal irgendwas gemalt oder gezeichnet habe. Ich glaube, das war wahrscheinlich irgendwie im Rahmen meines Studiums in Alabama. Also ich habe ja da quasi Werbung und Grafikdesign studiert, und in dem Grafikdesign-Bereich hatte man dann halt auch einige Kurse, wo gezeichnet wurde, und ich glaube, das war wirklich so richtig das letzte Mal, dass ich das gemacht habe.
Dann hoffen wir doch im Sinne des, dass du dein Talent weiter ausleben kannst, dass das vielleicht nochmal irgendwie, ja, vielleicht verkaufst du ja sogar mal Bilder, wer weiß. Es gibt doch diverse Seiten, wo man das irgendwie hochladen kann. Vielleicht wird das auch immer entdeckt und dann ist gar kein Talent mehr, sondern noch ein weiterer Berufszweig.
Also da habe ich jetzt keine Ambitionen. Das mache ich dann lieber aus Spaß für mich selbst. Ja, ist ja auch geheim. Ne?
Ach ja, stimmt. Nee, dann pst. Ja, vielen Dank, Annika Zayn-Giles. Eine der erfolgreichsten Athletinnen im deutschen Paralympics-Team, das kann man so sagen. Die natürlich ihre Medaillenliste und Serie sehr gerne in Paris ausbauen möchte. Und dafür drücken wir ihr die Daumen. Deswegen danke dir, Annika, für das Gespräch.
Ja, ich danke euch. Hat Spaß gemacht.
Und wir hören uns dann in 4 Wochen wieder mit der nächsten Folge vom Team Deutschland Paralympics Podcast. Vergesst natürlich bis dahin nicht, den Kanal zu abonnieren, die Social-Media-Kanäle vom Team Deutschland Paralympics zu abonnieren und alte Folgen nachzuhören, wenn ihr jetzt mit dieser Folge erst reingestartet seid in diesen Podcast.
Ja, nehmt euch ein Beispiel, Annika, geht mal öfter auf die Rolle, hört ein bisschen Podcast. Da seid ihr durch die Folgen der letzten Jahre auch gut bedient und kommt gut durch. Dorian Aust und Philipp Wegmann machen jetzt die Mikros aus. Bis dahin und adieu.
Ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.